Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei euch sein kann. Ich war vor sehr vielen Jahren mal in Weischlitz gewesen. Ansonsten lasse ich mich überraschen, wie das hier so bei euch aussieht, aber das macht schon mal einen guten Eindruck. Die Ich-Bin-Worte von Jesus, die sei diese Woche dran. Also in jeder Generation, da steckt ja ein großer Hunger nach Leben. Also bei den Jüngeren ist das im Normalfall ein bisschen mehr. Viele junge Leute sagen, also so rückständig wie meine Eltern will ich auf jeden Fall mal nicht werden. Wir wollen das anders machen, natürlich auch viel besser. Und das ist ja auch sehr gut, dass junge Leute was voranbringen wollen. Dass sie Ideen haben, sich nicht mit den Sätzen zufrieden zu geben, nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Es ändert sich manchmal ein bisschen, wenn man heute so die Kinder zur Schule laufen sieht, so mit hängenden Schultern, dann hat man den Eindruck, die kommen gerade von irgendeiner Werbeverkaufsfahrt mit dem Bus zurück, bei denen man irgendeinen Laptop für 1000 Euro angedreht hat, die man bei Aldi vielleicht für 150 Euro kriegt. Also junge Leute, die wollen die Welt aus den Angeln heben. Es wird ihnen scheinbar nicht so leicht gemacht. Aber erstaunlich ist ja, dass die Frage nach dem Leben nicht an einer Altersgrenze gebunden ist. Das kommt ja immer mal wieder durch, dass das Leben losgehen soll. Und da stellt sich Jesus hin und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Also er sagt, ich bin das Lebensbrot, dass du nicht verhungerst, dass du satt wirst, dass du Kraft kriegst. Und da stellen sich manche hin und sagen, na gut, Jesus, was hast du denn zu bieten? Wie sieht es denn bei dir aus? Und dann stellt er sich vor dich hin, mit der Dornenkrone, verachtet von Menschen, geschlagen, schwach. Also Jesus war nie im Ausland, hatte nie viel Ruhm von Menschen, besaß kein Portemonnaie, hatte keine Aktien oder Pensionsanspruch. Und da wird sich mancher sagen, na schönen Dank. Also da kann ich ja gleich Mönch oder Nonne werden, auf alles verzichten. Also damit kannst du doch keine Werbung machen. Was soll ich denn mit diesem Jesus? Also das, was dich an Jesus anziehen muss, das ist nicht die Klärung deiner Finanz- oder Gesundheitsprobleme. Das kann er auch tun. Was an Jesus so attraktiv ist, dass er das Leben gibt, das wirklich Tiefgang hat, dass dich nicht jeder Lebenssturm gleich zum Kentern bringt und dann der Lebensschiff kiel oben liegt und nur noch weiter treibt, dass du wieder aufstehen kannst, wenn du mal hingefallen bist, dass du an den Sinnlosigkeiten dieser Welt nicht verzweifeln musst. Und bei dem allgemeinen Rumgemeckere und der Weltuntergangsstimmung zu sagen, nee, ich habe da jemanden an meiner Seite, der begleitet mich. Dass du lernst, die Menschenfurcht abzulegen, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast. Also Menschen, die wegen ihres Glaubens an Jesus vertrieben wurden, die alles liegen lassen mussten, Haus, Hof, Besitz, die bekannten, wenn wir nur Jesus haben, dann haben wir das Leben. Also Tellerhäuser ist zum Beispiel so gegründet worden, durch so einen Bergmann, der vom Böhmischen bei der Gegenreformation dann rübergewandert ist. Die haben das erkannt, wenn ich Jesus habe, dann habe ich das Leben, völlig egal, wie es sonst aussieht. Das ist ja erst einmal eine Behauptung, die Jesus ja aufstellt. Ich bin das Brot des Lebens. Kann man Johannesevangelium nachlesen. Neben Jesus gibt es ja noch eine ganze andere Reihe von Leuten, die sagen, nee, also wenn du dich auf meine Gedanken einlässt, meine Ideologien einlässt, dann hast du das Leben, dann rettest du die Welt. Oder wie es die Werbung so einredet und sagt, wenn du das hast, also dann geht es dir aufwärts. Wenn du das Zeug nimmst in deinen Zahnputzbecher, dann steckst du dein Gebiss strahlend in den Mund und dann geht's aufwärts. Oder das Hemd, na, das ist ja schön, wenn das rein ist, aber es ist eben nicht weiß, also müsst du das Zeug nehmen. Ich saß mal mit einer Männerrunde den ganzen Nachmittag zusammen. Also da ging es nicht um Waschmittel oder irgendwas anderes. Da ging es um Jesus. Den ganzen Nachmittag gegen Abend sind wir dann nach Gottesgabe in der Tschechei in eine Kneipe gegangen, haben dort ein Abendbrot gegessen und dort weiter diskutiert. Es ging um Beweise, dass Jesus nun wirklich der Sohn Gottes ist oder ob das eben doch alles Einbildung bleibt. Das waren Leute, die waren ehrlich, die hatten kritische Fragen, die hatten Einwände. Manche drückten eine Bewunderung für Jesus aus und sagten, ja, so wie der gelebt hat, das ist schon allerhand, das hat er schon gut gemacht. Für seinen Einsatz, für seine Hingabe sprachen von der Bergpredigt und den ganzen Sachen. Und dann stellte ich dort abends die Frage, genau dieselbe wie heute Vormittag, wer jetzt bereit ist, diesen Jesus voll zu vertrauen und sein Leben dem Willen von Jesus unterzuordnen, wer macht das? Und nach einer kurzen Pause ging damals der Protest los. Naja, also so schnell geht es doch nicht. Unsere Zweifel, unsere Fragen, die sind eben noch nicht beseitigt. Womit könnte ich denn beweisen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich das Brot des Lebens ist? Da könnte doch ein Religionsstifter sein, wie es einen Haufen auf dieser Welt gibt. Und einer sagte, ich wäre vielleicht bereit, diesen Jesus zu vertrauen. Und ich habe den abgenommen, dass der das wirklich ernst meinte. Und dann machte er da so eine Rechnung auf und sagte, meinem Leben müsste viel anders laufen und ich wäre vielleicht sogar bereit, den Preis dafür zu zahlen. Aber ich will einen Beweis haben, ehe ich wirklich alles auf eine Karte setze. Also was für einen? Manche sagen ja, also wenn ich irgendwann mal ein richtiges Wunder erleben würde, also dann ist das ja keine Kunst, auf Jesus zu vertrauen. Ich habe schon manche Gespräche geführt und die endeten oft so, wenn du mir ein richtiges Wunder zeigst, dann geht es los. Dann glaube ich, dass das mit Jesus stimmt. An der Stelle kannst du das Gespräch oft nur beenden, denn die meisten Wünsche nach einem Wunder erfüllt Jesus nicht. Also sogar an Krankenbetten kannst du das erleben. Wenn der Tod eigentlich schon im Zimmer steht, kannst du diese Gespräche führen. Ist das wirklich wahr mit Jesus? Aber ich kann eben nicht glauben, wenn ich nicht hier gesund wieder auf die Beine rauslaufe. Ich brauche einen Beweis. Also der Vorbehalt, der ist ja überhaupt nicht neu. Das ging den Leuten schon damals zu Jesu-Zeiten so. In der Bibel, im Johannesevangelium, da wird es ja so berichtet. Also Jesus predigt zu den Menschen, dann wird es langsam Abend, die kriegen Hunger und Jesus sagt hier zu seinen Freunden, gebt ihm was zu essen. Und dann sagen die, wir haben so gut wie nichts. Und dann werden über 5000 Leute satt. Jesus zieht sich zurück, viele Menschen suchen ihn, weil er ihnen wieder was zu essen geben soll. Und die finden Jesus und dann kommt eben folgendes Gespräch, Johannes Evangelium Kapitel 6. Ich lese da mal ein paar Verse vor, ab dem Vers 25. Und sie fanden ihn am anderen Ufer des Sees und fragten Jesus, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihn ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortet und sprach, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, das wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter in der Wüste haben das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel. Da sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt, und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dursten. Die Leute, die haben gerade Wunder erlebt. Und nun kommt die Frage wieder hoch. Vielleicht denkst du dir, die hätten es ja einfach, die sind satt geworden, die haben mitgekriegt, wie aus dem paar Broten plötzlich alle satt geworden sind. Den Vorschlag machten die Zuhörer Jesus ja auch, gib uns ein Zeichen, das, was wir sehen können. Also ich musste selber an mich denken, wie oft habe ich das gedacht? Jesus, wenn du mir jetzt irgendeine Stütze geben könntest, das wäre doch was. So ein Geländer, wo man sich dran hält, wo man merkt, der Glaube ist wirklich echt. Gib doch was, was man so in der Hand nehmen kann. Oder jetzt hier in diesem Gottesdienst. Herr, gib mir doch irgendwas in der Hand, wo ich den hier hinstellen kann. Und die Leute sind so erstaunt und die Hautsfunden sitzen und sagen, genau das ist es. Jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr, an Jesus zu glauben. Was ist das für ein Zeichen, was du tust? Fragten die Leute damals. Ich habe das ja gerade vorgelesen. Die Leute hatten zuerst eine ganz andere Frage. Die wollten nämlich wissen, was ist denn nun der Wille Gottes? Was sollen wir tun? Jesus hat die Frage beantwortet, dass ihr an den glaubt, vertraut, der mich gesandt hat. Glaube, also das ist eine Aufforderung. Ohne Glauben, ohne Vertrauen zu Jesus, wirst du das nicht rausbekommen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ob er das Leben ist oder ob er es nicht ist. Nun gibt es ja verschiedene Meinungen, wie echtes Leben aussieht. Die einen, die wollen immer unabhängig sein, selber entscheiden, was nun richtig und falsch ist. Die Nächsten sagen, Hauptsache Gesundheit, ohne Gesundheit ist das ganze Leben Mist. Die Nächsten sagen, Hauptsache Geld, was nützt mir denn Gesundheit, wenn ich keinen Cent in der Tasche habe? Was braucht man denn so alles zum Leben? Vielleicht kennt einer die Geschichte, die hat der Tolstoi mal erzählt, der war ein sehr armer Mann. Der hatte die Chance, dem wurde gesagt, pass auf, du hast heute die Möglichkeit deines Lebens. Alles das, was du zu Fuß an einem Tag umrundest, dieses Land, das soll dir gehören. Die einzige Bedingung, du musst beim letzten Sonnenstrahl hier oben auf dem Berg wieder ankommen und das, was du dann so erlaufen hast, das gehört dir. Und der Mann dachte, das ist überhaupt kein Problem. Also das, was ich zum Leben brauche, da reicht ein gemütlicher Vormittagsspaziergang und dann habe ich ausgesorgt. Und da macht sich öfter Socken und sieht, Mensch, der See, der ist doch noch schön, was du da an Fischen angeln könntest und der Acker ist doch noch gut. Und der Wald, also was du da an Holz machen könntest, da hättest du im Winter immer Feuerholz vor der Tür. Und da läuft einen riesen Bogen, ein Riesenstück Land gehört ihnen, dann wird es ihnen allmählich ein bisschen Angst, denkt, er muss ja wieder zurückkommen. Und zum Schluss muss er den Berg wieder rauf. Und da beginnt er schon zu rennen und zu laufen. Und er kommt gerade noch so mit dem letzten Sonnenstrahl oben auf dem Berg, ein Riesenstück Land gehört ihm und dann bricht er zusammen, herzinfarkt und ist gestorben. Also was brauchst du wirklich zum Leben? Vielleicht denkst du, na gut, ich bin ein bisschen bescheidener, so viel brauche ich nicht. Aber unabhängig bleiben, die Freiheit, die lasse ich mir nicht nehmen. Das ist doch echtes Leben. Es wird langsam Frühling hier und das sieht man ja manchmal, ich weiß nicht, wie das hier so ist, aber Chemnitz in der Nähe, da ist ein Platz oben bei uns im Erzgebirge auf der tschechischen Seite, sehe ich immer so Motorschirmflieger. Ich weiß ja nicht, wer das mal so ausprobiert hat. Und Fliegen, das gehört ja ein bisschen mit zu dem Traum, wo man sagt, also da bist du ja nun wirklich frei. Aber um diesen Traum wirklich zu erleben, da ist das hier was ganz Wichtiges. Hüben und drüben hast du zwei solche Karabiner und da hängt dein Leben dran. Also da hängt der Schirm dran, da hängt der Motor dran, da hängt der Rettungsschirm dran. Also um die Freiheit des Fliegens zu genießen, musst du dich in absolute Abhängigkeit geben, sonst wird es nichts. Also wenn das nur so aussieht, als ob das halten würde, wäre eben schlecht. Und ich habe noch keinen erlebt, der dann irgendwo in der Luft rumfliegt und sagt, also ich, das ist zwar alles ganz schön und gut hier, aber ich will richtige Freiheit erleben. Da nimmt sein Messer und schneidet dann die ganzen Leinen durch, wo er dranhängt. Weil er der Meinung ist, völlige Freiheit ist Unabhängigkeit von allen. Also wirkliche Freiheit hast du nur, wenn du dich in Abhängigkeiten gibst. Beim Fliegen ist das so, beim Klettern ist das so. Du bist von irgendwas immer abhängig. Ob deine Abhängigkeit positiv oder negativ ist, vernichtend oder lebensrettend, hängt davon ab, von wem du abhängig bist. Ist es vom Geld? Du musst bloß eine Bank irgendwelchen Mist bauen und dann ist die pleite und dein ganzes Geld ist weg. Ist es die Gesundheit? Da musst du bloß irgendwas zustoßen und dann war's das. Das kann manchmal ganz schnell passieren. Jesus ist der Erfinder des Lebens, der kennt sich damit bestens aus und deshalb sagt er, komm doch zu mir, ich bin das Lebensbrot. Wenn du Hunger nach Leben hast, dann musst du zu mir. Und wenn du von mir abhängig bist, dann bist du zugleich mit dem Leben verbunden. Und Jesus sagt, probier das mal aus. Lass dich doch mal drauf ein. Und anstatt, dass das die Zuhörer machen damals bei Jesus, da drehen die den Spieß einfach rum und sagen, also bevor wir das machen, dann lass doch mal was gucken, was hast denn du drauf? Bist du überhaupt vertrauenswürdig? Und das ist eben wieder typisch menschlich. Anstatt über sich selber mal nachzudenken, lenken die von sich ab. Und sagen, Jesus, jetzt wollen wir mal sehen, was du hast. Das meinen die Leute ernst, damals wie heute. Und das ist ja auch berechtigt. Es gibt ja nur genügend Leute, die einen das Blaue vom Himmel versprechen und dann irgendwas rauskommt. Die einen blenden mit ein paar dummen Sprüchen, die anderen werden täglich zum Lachen gehalten. Viele Nachrichten, die wir hören und sehen, sind gefälscht. Wie viele lassen ihren Lebenslauf nochmal durchgehen, sagen, ja, das passt nicht so richtig. Also wenn da einer durch die Prüfung gefallen wäre, das wäre in so einem Lebenslauf gleich gestrichen. Da Wilhelm Busch, der Max und Moritz geschrieben hat, der schrieb mal vor 100 Jahren, so manches steht im Zeitungsblatt, was sich nicht ereignet hat. Also heute würde der vielleicht weiterschreiben, in der Tagesschau ist oft zu sehen, was in der Tat so nicht geschehen. Also wir wollen ja wissen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und gerade wenn es ums Leben geht, also ist so ein Karabiner echt, trägt da mein Leben oder nicht? Und deshalb verstehe ich diese Bitte. Es ist eben nur merkwürdig, dass die Leute erst vor ein paar Stunden das Wunder erlebt haben mit den Broten und den Fischen. Und das findet sich ja in der Geschichte Israels oft. Die haben ein Wunder erlebt und kurze Zeit später geht's meckern los. Und das ist ja bei uns nicht anders. Wir haben oft was erlebt, wofür wir dankbar sein können und dann sind wir gleich wieder beim Meckern. Ein Arzt, der hat es mal so beschrieben, der hat gesagt, ja, das Gehirn, es hat einen Vorderlappen, es hat einen Seitenlappen und die Deutschen haben noch was ganz Besonderes, die haben noch einen Jammerlappen. Also weil das Meckern halt relativ schnell wieder losgeht. An einem Tag sind wir fröhlich und dann kommen wieder die Zweifel und sagen, wenn ich ein Wunder erleben könnte. Die Wunder sind keine Garantie. Wir hatten zu Hause meine Eltern Landwirtschaft gehabt und immer Rüstzeiten mit zu Hause gehabt. Es waren immer ein paar Leute da und ein Junge, da war mit auf dem Heuboden mit meinem Vater und mein Vater sagt, pass auf, hier vorne ist der Heulade, also das ist so ein Schacht, wo du das Heu runterschmeißt und unten kann man das dann die Viecher damit füttern. Geh nicht so weit in diese Ecke, denn wenn du da abrutschst, da saust du 2 Stockwerke runter und knallst unten im Stall auf den Betonfußboden. Und wie nun mal Jungs so sind, kannst du denen sagen, was du willst. Mein Vater ist im Stall, dort gerade Stall machen. Er hört einen dumpfen Aufschlag und da saust der Junge natürlich dort durch und knallt auf den Betonfußboden. Da ist er stumm weggetreten, bewusstlos. Da trägt ihn in die Küche, legt ihn dort aufs Sofa und da kommt der Junge so langsam wieder zu sich. Und dann sagt er, ich habe den Mann gesehen, der mich aufgefangen hat. Mein Vater sagt, ich war es nicht, ich hatte Mistgabel in der Hand und jemand anders war nicht im Stall. Also der Junge, der hatte Wunder erlebt. Und viele Jahre später, da kommt der Junge wieder nach Zellerhäuser und da fragt mein Vater, und erinnerst du dich noch dran, was du damals erlebt hast? Ja, sagt er, das weiß ich schon noch. Ne, bist du denn Gott wenigstens dankbar gewesen, dass du das erlebt hast? Naja, nee, das war eigentlich Zufall und das hat doch mit Gott nichts zu tun. Also wenn du ein Wunder erlebst, ist es keine Garantie, dass du glauben kannst. Also wenn, selbst wenn du heute eine Totenauferweckung erleben würdest, ist das kein fester Grund für dein Glauben. Den Leuten damals ging es genauso. Die Brotvermehrung ist an denen einfach vorbeigegangen. Die haben zwar die ganze Nacht Jesus gesucht, sind ihm nachgelaufen. War das nicht Glaube? Das war vielleicht Begeisterung. Sehnsucht, Anhänglichkeit, Sympathie, was das alles sein kann. Also es gibt auch christliche Strömungen, wo die Massen mitlaufen, aber richtiger Glaube ist das nicht. Wenn Tausende danach laufen, da könnte es Bewegungen auf Zeit sein. Und Jesus, der wartet, der geht extra weg. Und wie viele haben das erlebt, wo man im Krankenhaus war und gesagt, Herr, wenn ich hier wieder rauskomme, dann geht's los im Glauben. Auf der Autobahn hierher zu, da sieht man ja die Schilder, November 89, blauen, wo das so losging, dass man daran erinnert wird, wie viele waren da dankbar, sind in die Kirche gegangen und was ist da hängen geblieben vom Glauben? Nicht viel. Viele haben das erlebt. Wunder sind eben kein tragfester Grund, dass man das nicht verwechselt. Man kann jeden Tag Wunder erleben. Jeder oder ein Arzt hat es mal gesagt, Krankenhaus, da war Chirurg, ich kann mit meinem Skalpell Leute aufschneiden, Zeug rausnehmen, was nicht neu gehört, aber dass das wieder zusammenwächst, kann ich überhaupt nichts machen. Für mich ist das ein Wunder, dass das funktioniert. Also jeder, der an Jesus glaubt, der wird Wunder erleben. Aber das sind nicht Zeichen, die zum Glauben führen, das sind Bestätigungen. So sagt das mal die Bibel, die Reihenfolge. Und auch mit dem Manna in der Wüste, da sagt Jesus, das hat euch doch nicht Mose gegeben, das war Gott. Nicht fehlende Wunder sind der Grund, um nicht an Gott zu glauben, sondern der eigene Egoismus. Und der Wunsch war, gib uns doch jeden Tag solches Brot, dann würden wir glauben. Und wer die großen Nöte der Welt kennt, auch die großen Hungersnöte, der weiß, das ist ja keine leichtfertige Bitte. Wäre das nicht was, wenn Jesus sagt, gut, ich löse jetzt das Hungerproblem auf dieser Welt. Ich löse jetzt das Friedensproblem auf dieser Welt, dass sich die Leute nicht sinnlos im Kopf einrennen. Ich löse die Armutsfrage, das wäre doch was. Und Jesus macht das nicht. Merkwürdig, unsere Bitten, die hängen ja oft an ganz materiellen Wünschen. Gesundheit, Essen, Geld, Menschen, die um uns umgeben, Prüfungen, die man besteht oder auch nicht. Und Jesus sagt das ja extra im Vater unser, lehrt uns das, dass wir darum bitten können. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber wenn Jesus von Leben redet, dann geht es eben nicht um die paar Jahre, die wir hier auf dieser Welt sind, sondern von einem Leben, was heute schon beginnt, aber nicht aufhören wird. Und auch wenn alles drunter und drüber geht, er redet vom ewigen Leben. Und auch wenn es unangenehm ist, warum Jesus von meinen und deinen Wünschen nicht alles erfüllt. Und wenn wir da trotzig fordern, Herr, wenn du das schenkst, dann glaube ich dir und wenn nicht, dann glaube ich dir nicht. Er sagt Nein zu diesen Forderungen, weil es um mehr geht. Also um deine Gesundheit, die vielleicht bei dir an der ersten Stelle steht, auf der du vielleicht schon lange wartest. Aber es tut sich nichts. Und Jesus sagt, ich bin das Brot zum Leben. Ich habe leider keine bessere Erklärung, um das leichter zu verstehen zu können. Es geht darum zu erkennen, dass Jesus die Bitten deshalb abschlägt, weil er deutlich machen will, die Tür und das Herz des großen Gottes steht dir offen. Du musst da nur zugreifen. Der Schöpfer der Welt, der dir das Leben geschenkt hat, der sagt zu dir, komm doch erst einmal zu mir. Das ist der wichtigste Schritt in deinem Leben. Den Rest, den klären wir dann noch. Jesus hat seinen Freunden nur ein Zeichen gegeben, nachdem er gekreuzigt wurde, von den Toten auferstand. Er zeigte die Wunden seiner Kreuzigung und damit sagte, guck das an, das habe ich für dich gemacht. Für deine Schuld, dafür bin ich ans Kreuz gegangen, für deine Sünde. Also wenn man hier eine Umfrage machen würde, hier im Ort, was Sünde ist, dann würde vermutlich mal die Mehrheit so im Ort sagen, also Sünde ist was sehr attraktiv ist, blöderweise verboten. Also du kriegst eine Schokoladentafel und du siehst früh auf der Waage, naja, es sieht nicht so gut aus, kannst du nicht essen und bis zum Abend hast du das Ding aufgegessen. Der Nächste sagt, es ist ja schön, dass auf der Autobahn ist noch wenigstens wenige Abschnitte keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Also wenn man hier nach Blauen fährt, sieht es immer sehr schlecht aus. Da geht es ja zögerlich vor sich. Aber leider darfst du eben nur 100, 120 fahren. Abschnitte, wo es keine Beschränkung gibt, fährst du, was das Auto hält. Wenn du in der Tschechei fährst und genauso fährst, hast du Schwierigkeiten, da ist es verboten. Autobahn ist genauso breit. Sünde attraktiv. Blöderweise verboten. Die Bibel, die sieht es vollkommen anders. Das ist überhaupt keine Frage der Moral. Sondern die eigentliche Schuld ist, dass der Mensch sagt, Gott ist mir egal. Und daran will Jesus was ändern, an dieser Einstellung. Dass die Folgen davon sind, Ehebruch, Mord, Abtreibung, das sind alles Folgen. Und Jesus sagt, die Sachen, die müssen geklärt werden, dass du vor Gott wieder gerade stehen kannst. Die Verbindung, die will ich wiederherstellen und irgendeiner muss für die Schuld bezahlen. Die Leute damals, die wollten jeden Tag ihre Semmeln von Jesus. Die wollten Jesus zum Semmelkönig machen. Aber Jesus will eben kein Schlaraffenleben. Das verspricht er an keiner Stelle der Bibel. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, da wirst du überschwemmt von Parolen, die dir alles Mögliche anbieten, damit dein Lebenshunger gestillt wird. Und Jesus hat dir auch ein Angebot gemacht. Der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich will deinen Lebenshunger stillen. Wenn du zu mir kommst, dann ist die Sehnsucht vorbei. Dann bist du am Ziel, dann bist du geborgen. Und das kannst du heute haben, heute Vormittag, wenn du willst. Du müsstest Jesus nur einfach sagen, sagen, ich will dieses Brot haben. Ich will da reinbeißen. Ich will das aufnehmen in mich. Das bedeutet ja dieses Bild vom Brot. Dass man das nicht nur anfasst, sondern dass man das hernimmt, reinbeißt und sagt, das will ich haben. Und jeder, der das haben will, der kriegt das. Du müsstest Jesus nur einfach sagen. Das kannst du auf deinem Platz machen, das kannst du halt daheim machen. Wenn du in Ruhe nochmal nachdenken kannst, das Angebot, das steht. Und die Möglichkeit zur Schuldvergebung, die steht ja genauso. Deshalb werden wir dann gleich ein Gebet sprechen, das Beichtgebet, wo man das mal loswerden kann. Wenn du das haben willst, dann musst du zugreifen. Dann sagt das Jesus mit ganz einfachen Worten. Da wartet bloß drauf. Amen.